Ja, liebe Geschwister, das heutige Thema lautet von unnützen Sorgen. Und der Predigttext dazu ist Lukas 12, die Verse 22 bis 34. Die Parallelstelle steht in Matthäus 6, 25 bis 34. Original war das ein Hauskreis gewesen. Es hat also jeder eine Bibel gehabt. Und ich höre es schon am Rauschen der Blätter, dass auch heute wieder viele eine Bibel mithaben. Ich kann das nur empfehlen. Gerade bei Bibeltexten. Ich lese aber die Verse dann immer auch nochmal vor. Ich halte das für das Beste. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel, dass man eine Vers-für-Vers-Auslegung macht bei Bibelabschnitten. Wenn es thematische Themen sind, da kann das auch mal anders sein, aber in diesem Fall macht es immer Sinn. Bevor wir aber den Text an sich lesen, möchte ich noch ganz kurz ein paar Gedanken äußern zu dem, was vorher geschah. Das ist ja immer wichtig, dass man weiß, in welchem Kontext steht dieser Text. Was passierte vorher? Und wir arbeiten ja im Hauskreis das Lukas-Evangelium durch, kommen dann von Vers zu Vers. Und wir haben am Ende von Kapitel 11, also das Kapitel vorher, eine heiße Debatte zwischen dem Herrn Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er hält ihnen dort eine Strafrede. Wehe, wehe. Das sind diese Worte, die verwendet werden. Und Kapitel 12 dann am Anfang spricht der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Und er warnt sie eben vor der Heuchelei der Pharisäer. Das war ein Aspekt, den der Herr Jesus immer wieder kritisiert hat an den Pharisäern. Nicht etwa, dass sie zu viel Wert gelegt haben auf die Werke, natürlich das auch. Aber viel schlimmer war, dass sie geredet haben, so muss es sein. Und auch ganz anders, wenn sie nicht beobachtet wurden, agiert haben. Sie waren also Heuchler, das hat er ihm auch gesagt. Er hat sehr harte Worte, das kennen wir manchmal vielleicht gar nicht vom Herrn Jesus, sehr harte Worte benutzt, Schlangenbrut oder Otterngezücht. Also das würden wir uns gar nicht getrauen, vielleicht zu sagen. Aber auch diese Seite, die gibt es bei Jesus Christus. Er ist Liebe, aber er hasst die Sünde und er hasst Heuchelei. Also er warnt seine eigenen Jünger davor, dass sie nicht auch in diese Heuchelei rutschen. Und auch wir sind seine Jünger und auch wir können da in der Gefahr stehen, etwas vorzuspielen, anderen Menschen eine Fassade zu zeigen, die gar nicht stimmt, Sonntagschristen sozusagen. Ja, und der Jesus ruft die Jünger dann im weiteren Verlauf des Textes zu einem klaren Bekenntnis heraus, auch dann, wenn es etwas kosten würde. Und schließlich in dem Text vor unserem Text, also bis Vers 20 sozusagen, Lukas 12 bis Vers 20, spricht er zu einem Mann aus dem Volk, anhand eines Gleichnisses über das Thema Habsucht. Das hatten wir ja auch hin und wieder manchmal gehabt in der Hauskreisversammlung, das Thema Habsucht, Umgang mit Geld. Es ist ja nicht so, und das werden wir dann auch bei dem Thema Sorgen merken, dass wir einfach so in den Tag hineinleben und sagen, uns kann doch nichts passieren. Wir schmeißen sozusagen das Geld zum Fenster raus. Nein, das ist falsch. Es gibt ein richtiges Vorsorgen auch für uns Christen. Auch dazu hat ja der Jakob Czarnke gesprochen. Aber wenn wir unser Herz daran hängen und wenn wir horten das Geld oder die Güter und wenn wir dann sagen, ja, jetzt habe ich mich abgesichert und jetzt kann mir nichts mehr passieren, dann ist das natürlich ein Problem. Und das war das Problem dieses reichen Narren. So wird er hier genannt. Es war ein Narr. Und er hat angehäuft ohne Ende, aber Gott sagt dann in Vers 20, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. Also er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht und er wurde abberufen hier von Gott und dann hat ihm dieser ganze Reichtum überhaupt nichts mehr genützt. Er war habgierig und davor warnt Gott. Also er warnt nicht vor Reichtum als solchen, sondern vor Habgier. Ja, und jetzt kommt eben dieser Zwischenvers, Vers 21, so ein Übergang, wo es heißt, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Ich möchte jetzt unseren Abschnitt lesen, Lukas 12, 22 bis 34. Und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr wert seid ihr wie die Vögel? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ja, soweit unser Abschnitt. Wir werden, wie gesagt, Vers für Vers vorgehen und beginnen natürlich mit Vers 22. Und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Jesus spricht, steht hier. Und wenn Jesus spricht, dann kommt immer etwas Wichtiges. Wir sind zwar nicht die 12 Apostel, aber wir sind natürlich dennoch Jünger, Nachfolger des Herrn Jesus. Und somit spricht er hier auch zu uns ganz persönlich. Und wenn es hier heißt, im Thema schon angekündigt von unnützen Sorgen, dann gibt es wahrscheinlich auch Sorgen, die berechtigt sind. Es gibt berechtigte Sorgen. Es geht hier auch nicht um ein generelles Verbot von Sorgen. Was wären das für Dinge, wo wirklich auch ein plausibler Grund dahinter steckt, sich Sorgen zu machen? Ja, zum Beispiel bei Gefahr. Ich kann das gar nicht ersehen, wenn manchmal jemand auf so einem Aussichtsturm steht mit seinem Kind, haut es ein bisschen noch vielleicht hoch und so. Also ich habe selber ja Höhenangst, aber wenn man sich da Sorgen macht, dann ist das gut, dann ist das normal, dann ist das eine Schutzfunktion. Also wenn man da sagt, ach, passiert doch nichts, dann wäre das dumm, das wäre falsch. Also in dem Fall ist Sorge natürlich angebracht, wenn man das sieht. Und vielleicht noch ein Beispiel, was darüber hinausgeht, über das Materielle, das ist die Ewigkeit. Also ihr kennt sicherlich alle, auch in eurer eigenen Verwandtschaft, Menschen, die den Herrn Jesus nicht haben. Die gehen verloren, das wissen wir. Und da dürfen wir uns auch in gewisser Weise sorgen darum. Ja, es darf uns nicht egal sein. Schaut an den Paulus, wie er sich um seine Judengenossen sorgt, wie er ringt, wie er sogar sagt, dass er getrennt sein will von Gott, dafür, dass sein Volk errettet wird. So weit geht es. Also er sorgt sich hier wirklich und es ist auch in gewisser Weise berechtigt. Aber es ist so, und das haben auch Statistiken ergeben, dass die meisten Sorgen an sich sinnlos sind. Da gibt es Zahlen, gibt es verschiedene, ich weiß nicht, wie sie das errechnet haben, Methoden, das hatte ich auch mal in der Predigt gehört. Da hat man mal nachgeprüft, wie viel Prozent aller Sorgen absolut sinnlos sind. Also nicht nur, weil es nicht passiert, was kommt, das ist auch ein Punkt, aber weil die Sorgen auch nichts bringen. Das Beispiel, wo jetzt jemand sich Sorgen macht, dass was passiert, wenn man meinetwegen irgendwo nicht richtig aufpasst auf seine Kinder, das bewirkt ja was. Und zwar, dass ich dann natürlich was tue und reagiere. Aber viele Sorgen, ich habe die Zahlen gehört, 80% oder so, bringen überhaupt nichts und ändern die Situation in keinster Weise. Das ist schon mal ganz interessant. Also die meisten Sorgen sind sinnlos. Ja, um was geht es hier? Und da habe ich in der Wuppertaler Studienbibel und in anderen Kommentaren nachgeguckt und da waren zwei Wörter genannt, die es ein bisschen besser noch auf den Punkt bringen. Das eine war das Ängstigen und das andere Wort ist Zersorgen. Ja, es ist ja ein Zersorgen gemeint. Zersorgen, das ist etwas, wenn man sich verrückt macht, wenn man sich immer wieder um die Sorgen dreht, wenn man an nichts anderes mehr denkt, Zersorgen. Das ist hier gemeint in diesem Text. Zersorgt euch nicht, macht euch nicht verrückt, es bringt nichts. Es werden hier Dinge genannt, die sind grundlegend. Nahrung wird genannt, Kleidung wird genannt, darum, was man anziehen soll. Für uns kein Thema, sicherlich, noch nicht, wir werden es sehen. Aber es ist ein Thema weltweit in vielen, vielen Ländern, dass wirklich die Frage steht am frühen Morgen, wie komme ich durch den Tag, wie überlebe ich diesen Tag? Gut, wir hatten jetzt die Carmel-Mission, da den Bruder Tuma, im Libanon ist es jetzt noch nicht so schlimm, aber es gibt auch Länder, wo wir auch schon Missionare da hatten, wo es wirklich so war, wo es wirklich diese Probleme gab. Wie komme ich durch den Tag? Und da, in diese Situation, spricht der Herr Jesus das ja auch mit reinen Stückeln. Es geht also um grundlegende Dinge zum Überleben. Und Nahrung und Kleidung sind grundlegende Dinge. Aber es sind trotzdem materielle Dinge letzten Endes. Und hier gilt, und das wurde natürlich schon genannt, 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn. Aber dann hört es nicht auf. Denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge. Könnte man jetzt über den Vers allein vielleicht eine Stunde reden, über das alle könnte man reden, dass das nicht irgendwie heißt 99%, sondern wirklich alle eure Sorge. Also selbst die Sorgen, die berechtigt sind, wenn eben Menschen noch nicht bekehrt sind oder so. Auch diese Sorge. Und dann steht noch werft. Also nicht, oh ja, ein bisschen leicht abgeben, sondern wirklich werfen, wirklich wegwerfen. Und auf ihn steht auch noch dort. Also nicht irgendwo hin. Zum Psychologen oder so, schließt das jetzt nicht aus, dass es nicht auch mal eine Möglichkeit wäre. Aber generell auf ihn werfen, auf den Herrn Jesus. Und dann eben Semikolon, denn er sorgt für euch. Worum geht es hier? Hier geht es um eine Abhängigkeit. Und wir kennen das ja gar nicht, wenn wir hier in diesem Land voller materiellen Wohlstand leben, dass wir uns überhaupt abhängig machen müssen. Aber wenn Krankheiten kommen, wenn Dinge kommen, wo wir keinen Einfluss drauf haben, wenn wir auf dem OP-Tisch liegen zum Beispiel, dann müssen wir es. Und Gott schenkt uns manchmal, das muss ich sagen, schenkt uns manchmal solche Situationen, wo wir eben nicht mehr selber um unsere Dinge sorgen können, wo wir abhängig sind. Und dann müssen wir runter von unserem hohen Ross und zugeben, uns sind die Hände gebunden. Und das möchte aber der Herr Jesus, weil er möchte, dass wir uns von ihm abhängig machen. Das ist letzten Endes schon hier im ersten Vers eigentlich die Quintessenz des ganzen Textes. Ihr seid abhängig und nicht von eurer Fürsorge und von eurer tollen Art, sondern ihr seid abhängig vom Herrn. Das ist sozusagen hier gemeint im Vers 22 und folgende. Es geht dann weiter, Vers 23, das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Das Leben ist eben nicht nur Essen und Trinken, so schön und so wichtig das auch ist. Es gibt mehr als materielle Dinge. Ja, es gibt mehr selbst als dieses Leben hier. Auch wenn es wichtige Dinge sind, so ist es nicht alles. Und es kommt immer auf die Relation an. Es kommt immer auf das Verhältnis an. Zwischen Ewigkeit, zwischen Schätze, die uns niemand wegnehmen kann, und zwischen Dingen, die uns jemand wegnehmen kann. Und uns kann auch unser Leben genommen werden. Und das sagt auch die Bibel, den Leib können sie nehmen. Das ist möglich. Und das erleben ja unsere Geschwister gerade in den islamischen Ländern. Wir haben es gehört am Freitag im Libanon. Und da ist das noch ein gemäßigteres Land. Dass da einfach mal mitten am Tag Menschen in einen christlichen Laden meinetwegen reinkommen, wo sich jemand bekehrt hat, vom Islam zum christlichen Glauben gekommen ist. Und dann wird eben mit Maschinengewehren dort die Sache zerschossen. Und die Menschen überleben schwer verletzt oder sterben eben auch. Das gibt es eben. Das ist möglich. Das kann man uns wegnehmen. Aber was man uns nicht wegnehmen kann, ist das ewige Leben. Und diese Relation, die müssen wir bei allem Wohlstand immer wieder im Hinterkopf haben. Vers 24, betrachtet die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen. Und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Ja, der Herr Jesus bringt ja einen Vergleich aus der Natur, das macht er sehr oft. Er bezieht sich oft auch auf die Landwirtschaft. Das ist sehr häufig in der Bibel. Wir hatten auch das Thema guter Hirte schon oft gehabt. Schafe, auch da ein Bild aus der Landwirtschaft, was angewandt wird auf uns. Und hier eben das Thema der Raben und dann später noch der Lilien. Ich möchte mal kurz einen kleinen Exkurs machen zum Thema Raben in der Bibel. Habe erst mal geguckt. Bei Wikipedia, dort steht, Raben und Krähen bilden zusammen die Gattung Corvus in der Familie der Rabenvögel. Corvidae heißen die Rabenvögel, ist der Überbegriff, eine Familie. Die größeren Vertreter werden als Raben, die kleineren als Krähen bezeichnet. Das ist also eigentlich dasselbe, Krähen und Raben gehören zur Familie der Rabenvögel. Und es gibt aber ganz viele Unterarten da noch. Und Raben zählen sogar zu den intelligentesten Vögeln. Das ist auch interessant. Und die Raben, die tun die hier genannten Tätigkeiten nicht. Also die haben keine Speicher, wo sie sich Nahrung aufsparen können oder scheunen. Das haben sie nicht. Menschen haben das. Trotzdem, dass sie so intelligent sind, gibt es das bei den Raben nicht. Auch sie müssen auf Nahrungssuche gehen. Es ist auch nicht so, dass die Raben auch nichts machen müssen und dass dann alles in den Mund fliegt oder so. Sie müssen auch schauen, wo was ist. sind aber trotzdem eben auf Gottes Fürsorge angewiesen, dass er die Nahrung bereitstellt, dass die da ist, ne? Dass die Dinge, die sie verspeisen, dass sie die finden. Da ist Gott wiederum notwendig dafür. Und dann zieht Jesus den Vergleich, ja, was seid denn ihr im Vergleich zu den Raben? Ihr habt doch einen viel höheren Wert. Ihr steht doch als die Krone der Schöpfung, als Ebenbilder des lebendigen Gottes da. Gott hat die Raben geschaffen und Raben sind natürlich auch zu schützen, sag ich mal. Also das ist jetzt so, überhaupt beim Tierschutz ist so ein Thema, kann man völlig überziehen. Aber natürlich sagt die Bibel uns auch, dass man in angemessener Weise auch mit Tieren umgehen soll. Aber ihr seid Menschen. Und es gibt ja auch diese Öko-Bewegungen, die dann die Tiere und die Menschen fast auf eine Ebene stellen. Bei manchen Menschen wahrscheinlich nicht so verwunderlich. Aber das sollen wir nicht machen, denn der Mensch hat einen höheren Wert. Und es ist eigentlich sogar Sünde gegen die Bibel, wenn man sagt, das ist doch alles eins. Das ist doch alles eins. Nein, Herr Jesus sagt zu uns oder Gott sagt zu uns, machet euch die Erde untertan. Nicht beutet sie aus, missbraucht sie, quält die Tiere. Nein, das nicht. Aber macht sie euch untertan. In einer guten Art und Weise, in einer klugen Art und Weise. Das ist damit gemeint. Und das ist hier der Vergleich auch, den der Herr Jesus zieht. Ihr seid zu meinem Ebenbild geschaffen. Es ist nur der Mensch zu seinem Ebenbild geschaffen. Und ihr habt einen unheimlich hohen Wert. Ihr seid ja auch erlösungsbedürftig. Ja, das sind die Tiere ja nicht. Herr Jesus ist nicht für Tiere gestorben, sondern für Menschen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das hier mal vor Augen führen. Ich habe mal geguckt beim Bibelprogramm, wie viel es Bibelverse gibt mit dem Wort Rabe drinne. Bin ich auf 9 gestoßen. Nach der Schlachterübersetzung, Schlachter 2000. Vielleicht fallen euch ein paar Sachen ein zum Thema Raben. Ganz am Anfang in der Bibel. Noah, genau, fangen wir mal vorne an. Noah in 1. Mose 8, Vers 7 hat er einen Raben ausgesandt. Dann Elia wurde schon genannt, wurde mit Nahrung von Raben versorgt. 1. Könige 17, Verse 4 und Vers 6. Kennt ihr noch andere Stellen mit Raben? Ich habe hier noch aus Hiob 38 etwas. Psalm 147, Vers 9, das möchte ich mal lesen. Da geht es darum, dass der Herr auch die Versorgung gewährleistet. Da heißt es, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm schreien. Also hier, auch in dem Hiob-Text, wird gesagt, dass Gott den Raben Speise gibt. Also ähnlich wie in unserem Text. Dann gibt es auch noch interessante Verse, da werden die Raben als Gerichtswerkzeug gebraucht. Und zwar in Sprüche 30, Vers 17, sicherlich ein unbekannterer Vers. Das sind Worte Agurs. Dort heißt es, ein Auge, das den Vater verspottet und es verachtet, der Mutter zu gehorchen, das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Also hier wird der Rabe wirklich ganz heftig als Gerichtswerkzeug Gottes benutzt. Und Jesaja 34, Vers 11, ist auch noch so ein Beispiel. Und der Pelikan und der Igel werden es einnehmen. Das ist Edom genannt, Strafgericht über Edom. Und die Eule und der Rabe werden darin wohnen. Die Messschnur der Verwüstung wird er darüber spannen und das Richtblei der Verödung. Also auch hier werden beim Strafgericht über Edom Tiere genannt, die dort diese Städte dann behausen werden. Und vielleicht noch eine Bibelstelle, auch aus einem Bibelbuch, was wir relativ selten zitieren, und zwar das Hohelied 5, Vers 11. Sein Haupt ist reines Feingold, seine Locken sind gewellt, schwarz wie ein Rabe. Also hier wird von der Sulamit in diesem poetischen Liebesgedicht der Salomo beschrieben. Hier geht es um seine schwarzen Locken, sie werden hier mit der Schwärze eines Raben beschrieben. Also auch dieser Vergleich kommt in der Bibel vor. Gerichtswerkzeug, ein Vergleich über die Schwärze, dann natürlich auch diese Beispiele, wo Gott die Raben versorgt, dann das andere Beispiel, wo der Elia von Raben versorgt wird und Noah und natürlich unser Text. Das ist so im Großen und Ganzen das, was ich gefunden habe zum Thema Raben in der Bibel. Ja, wir gehen jetzt in unserem Text weiter, die Verse 25 und 26. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch für das Übrige? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, also eine Frage, die schon die Antwort enthält. Und die Antwort lautet natürlich keiner. Keiner ist zu diesen Dingen in der Lage. Wir haben ein bisschen damals im Hauskreis darüber diskutiert, was mit Lebenslänge gemeint ist. Im Griechischen steht dort das Wort Helikia oder Helikia, Lebenslänge. Und es kann eben beides meinen. Es kann sogar die Körpergröße meinen. Da wären wir jetzt vielleicht nicht so drauf gekommen, wie groß jemand wird. Das ist ja in der Regel festgelegt, genetisch. Oder es kann natürlich auch die Lebenslänge an Jahren meinen. Beides ist möglich und es schließt sich nicht aus. Wir können theoretisch unser Leben verkürzen. Das geht. Das ist zwar nicht erlaubt, das ist falsch, aber es ist möglich. Aber hier heißt es ja auch nicht verkürzen, hier heißt es verlängern. Das ist nicht möglich. Man kann natürlich sich auch gesund ernähren, Sport treiben, nicht rauchen und so weiter. Sicherlich, da ist ein Einfluss da. Aber wir wissen nicht, wie viele Jahre oder Tage, wie auch immer, wir dann länger leben werden. Man kann das nicht abmessen. Man kann nicht sagen, gut, bei mir ist es jetzt, ich wäre vielleicht 80 so und ich versuche jetzt durch irgendwas 2 Monate älter zu werden. Das funktioniert nicht. Ne, man kann natürlich, hat eine Verantwortung auch für seinen Körper, gar keine Frage, auch der Körper ist wichtig in der Bibel, aber wir haben es nicht in der Hand. Das soll damit ausgedrückt werden. Genau wie beim ersten Vers. Auch da ist Vorsorge möglich, aber wir haben es nicht in der Hand. Das heißt, es kann auch sein, wir können machen, was wir wollen. Wir können genau richtig leben, auch von der Gesundheit her, und wir sterben trotzdem. Das ist auch möglich. Es soll damit ausgedrückt werden, denkt daran, ihr habt durch euer Sorgen, durch euer sich Grämen, habt ihr nicht die Möglichkeit, eurem Leben eine einzige Elle hinzuzusetzen. Sowohl was die Größe betrifft, als auch die Lebenslänge. Und damit erdet uns Gott. Das macht er immer mal. Er muss das machen. Er erdet uns, er stellt uns sozusagen auf den Boden der Tatsachen. Und warum? Ja, es soll uns demütig machen. Das ist der Grund. Die Gefahr des Hochmutes, die kennen wir, auch ich kenne sie. Und Gott muss zu gegebener Zeit uns immer mal wieder zurechtstutzen, uns erziehen, weil er uns liebt, damit wir demütig werden. Und wenn wir das nicht so verstehen, dann muss er manchmal auch zu härteren Maßnahmen greifen. Aber wohl dem, der das auch vor Problemen schon erkennt, der nicht erst in große Nöte hineinkommen muss, der bereits so erkennt, ja, ich war hochmütig, ich habe mich überhoben über andere Menschen, vielleicht sogar über Gott selber. Da wird Gott dafür sorgen, dass er mich erdet. Und vielleicht, und das wäre natürlich wunderbar, auch der heutige Vormittag. Denn darum geht es letzten Endes auch in unserem Text. Vers 27. Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Jetzt bringt der Herr Jesus, nachdem er einen Vergleich aus der Tierwelt gebracht hat, einen Vergleich aus der Pflanzenwelt. Er spricht über die Lilien. Es gibt, so habe ich gelesen, ca. 125 Lilienarten. Also da sieht man mal wieder die Vielfalt in Gottes Schöpfung. Schon allein bei den Lilien gibt es 125 Arten. Man könnte hier schon von verschwenderischer Schönheit sprechen. Also Gott geht es nicht nur um Effizienz, sondern auch um Schönheit. Ich gestern bei uns zu Hause aus dem Fenster herausgeguckt hat, als die Sonne unterging, da waren die Bäume so in der Sonne, das hätte Gott auch völlig anders machen können. Ja, der Klaus Günischl hat das mal erzählt, da hätte die auch grau machen können vielleicht oder wie auch immer, hat auch sicherlich einen Effekt, aber es muss nicht sein, hätte die auch anders formen können. Hat es nicht gemacht, er hat es wunderbar gestaltet, damit wir uns daran erfreuen dürfen. Genauso wie an den Raben oder eben hier auch an den Lilien. Der Salomo, das war der klügste und reichste Mann auf Erden. Und dessen Pracht, ja, von der hat die Königin von Saba regelrecht geschwärmt. Und dennoch sind die Blumen noch schöner. Kennt ja das Lied, geh aus mein Herz und suche Freud. Da ist von Salomonis Seide die Rede, wo die Tulpen, Tulipan benannt werden, die noch schöner anzusehen sind als die Pracht des Königs Salomo. Ich habe auch mal hier geschaut, bei dem Thema Lilie oder Lilien, wie viel es Bibelverse dazu gibt, da bin ich auf 18 Verse gekommen. Und in erster Linie kommen sie als poetischer Vergleich vor in den Psalmen und im Hohen Lied wieder. Außerdem noch in 1. Könige, 2. Chronik und Hosea. Und, wie sollte es anders sein, die Lilien sprechen von Schönheit. Exemplarisch möchte ich uns drei Verse lesen aus Hohelied 2, die Verse 1 und 2 und dann noch der Vers 16. Da spricht die Braut: Ich bin eine Narzisse von Saron, eine Lilie der Täler. Darauf Salomo: Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Und noch Vers 16, da spricht dann wieder die Sulamit: Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Ja, also eine schöne Sprache, ein schönes Bibelbuch. Mach auch dazu Mut, mal dieses Bibelbuch zu behandeln, das sonst ganz selten vorkommt, aus dem Hohenlied. Also die Schönheit wird hier beschrieben, es wird poetisch angewandt, dieses Thema Lilien. Und dann habe ich auch nochmal auf der Seite bibelkommentare.de geguckt, was da steht. Und dort heißt es zum Thema Lilien, ist relativ ausführlich: Das hebräische Wort Shushan und das griechische Wort, kann ich nicht aussprechen, das griechische Wort, das ist ja eine Umlautsprache, bezeichnen die bekannte Blume mit der anmutigen Form. Es gibt verschiedene Arten von Lilien, die in den Feldern und Tälern Palästinas wachsen. Eine wunderschöne Lilie wächst in der Nähe des Wassers Merom am See Hule. Sie wird Hule-Lilie genannt. Im Hohelied, das hatten wir gerade, nennt die Braut sich selbst Lilie der Täler, worauf der Bräutigam antwortet: Wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist meine Freundin inmitten der Töchter. Israel wird an einem zukünftigen Tag wie eine Lilie heranwachsen. Hosea 14, Vers 6. Das Muster der Lilie war unter den Ornamenten am Tempel der Begriff Lilienarbeit. Das Muster der Lilie war unter den Ornamenten am Tempel. Der Begriff Lilienarbeit meint Ornamente, die Ähnlichkeit mit Lilien haben. Das ist 1. Könige 7. Die Lilie wird von dem Herrn hervorgehoben als etwas, was überragender ist als die gesamte Herrlichkeit Salomos in unserem Text und auch in der Parallelstelle in Matthäus 6, Vers 28. Manche vermuten, dass der Herr sich auf die chalcedonische Lilie oder auf die Türkenbundlinie bezieht. Andere wiederum halten es für wahrscheinlich, dass es sich um die Kronenanemone handelt, die ihrer Meinung nach in dem griechischen Begriff Krinon eingeschlossen ist. Der Ausdruck mag sehr allgemein sein, ebenso wie der moderne arabische Begriff Susan. Da ist mir eingefallen, bei Esther, der König, der seine Burg hatte, Burg Susan. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Ja, so viel zu den Lilien und vorher natürlich zu den Raben. Vergleiche aus der Tierwelt, die uns in einer sehr anschaulichen Weise geistliche Wahrheiten vermitteln wollen. Gehen wir weiter mit Vers 28. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Das ist genau das, was wir jetzt gerade hatten. Hier wird Gras noch genannt. Gras und Blumen leben nur kurz, leben keine 80 Jahre, leben ganz kurz und sind doch so herrlich gemacht, wir hatten es gerade gehört. Wie viel mehr wird sich Gott um uns kümmern? Aber leider sind wir oft kleingläubig. Das sagt der Herr Jesus oft zu seinen Jüngern: O ihr Kleingläubigen. Das heißt, dass dieser Sorgengeist, dieses Zersorgen oft mit im geringen Maß an Glauben zusammenfällt. Es ist letztlich Unglauben dazu, dass Gott sagt: Ich versorge euch. Dass wir, vielleicht das würden wir nie öffentlich sagen oder auch nie zugeben, dass wir aber in unserem Herzen daran Zweifel haben und denken: Na, wird er das wirklich machen? Glauben wir das wirklich, dass der Herr sich um uns sorgen wird? Und da lesen wir oft von Jesus, dass er, man könnte sagen, sehr traurig ist darüber. Und sagt: O ihr Ungläubigen oder O ihr Kleingläubigen. Also Kleinglaube ist nicht ganz dasselbe wie Unglaube. Sie waren ja gläubig, sie haben ja an Herrn Jesus auch geglaubt, aber das war oft sehr angefochten. Wir sollen nicht zweifeln, dass Gott uns versorgt und dass er uns durchbringt. Die Verse 29 und 30. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Also auch hier nochmal eine Wiederholung, das wurde eigentlich schon gesagt, es geht nicht um ein gesundes Maß an Vorsorge, es geht um die Priorität. Und wenn diese stimmt, dann wird uns Gott durchführen. Wenn wir das tun, was wir tun können, wenn wir klug sind, wenn wir auch in gewisser Weise vorsorgen, dann wird Gott uns auch helfen. Und wichtig ist, hier steht, dass er alles weiß. Der Vater weiß, dass ihr diese Dinge braucht. Wir müssen es dem Herrn Jesus nicht erst noch sagen, dass wir die brauchen. Natürlich können wir ihn darum bitten, gar keine Frage. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber wir wissen trotzdem, dass Gott das nicht vergisst. Dass er genau weiß, ja, natürlich brauchen Menschen Essen. Natürlich brauchen Menschen Trinken. Und was man auch hier noch dazu sagen muss, zu diesem Text insgesamt, es geht ja auch hier darum, dass wir als seine Jünger das Evangelium verbreiten sollten. Das ist auch ganz wichtig. Und das war damals ja so, dass er die Jünger losgeschickt hat, dass sie Pioniere sozusagen waren in der Missionssituation und dass er ihnen hier nochmal speziell in dieser Situation eine besondere Zusage macht, dass er für sie sorgt. Und wenn Leute heute in solchen Situationen sind, und eigentlich sind wir doch alle in dieser Situation, dass wir das Evangelium weitersagen sollen, es ist noch was anderes, ne? Damals, vor 2000 Jahren, wo wirklich noch auch ganz andere Zeichen und Wunder getan wurden oder passiert sind wie heute. Aber trotzdem ist es ja die Situation, dass auch wir hinausgehen sollen, das Evangelium verkündigen sollen. Dann wird Gott dafür sorgen, dass auch das nötige Geld da ist. Dann wird Gott dafür sorgen, wenn es sein Wille ist, dass wir durchkommen. Vers 31, das ist ein ganz bekannter Vers, steht ja auch manchmal auf Karten oder auf Wandbildern. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das Wort trachten ist ein altes Wort. Das kann auch übersetzt werden mit vielmehr sucht oder erstrebt oder begehrt. Auch so kann es übersetzt werden. Also trachten ist das, was man wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand wollen, es hat was mit Wille zu tun. Trachten. Ich hatte vor kurzem eine Bibelstunde angehört von Karl Hermann Kaufmann über den Römerbrief und da hat er mal eine ganze Stunde lang nur dieses Trachten behandelt. Typisch, wie er so ist. Eine ganze Stunde hat er da das Wort Trachten von der ganzen Bibel her sich angeschaut. Trachtet viel mehr. Trachtet, sucht, erstrebt. Mit Herz und mit Verstand. Wonach sollen wir trachten? Wir sollen trachten nach dem Reich Gottes. Was heißt es, Reich Gottes? Das ist auch so ein brisantes Thema. Was ist damit gemeint? Es ist mehreres damit gemeint. Das Reich Gottes hat verschiedene Erscheinungsformen. Es ist natürlich gemeint, dass Gott herrschen soll. Dort, wo der König ist, dort ist sein Reich. Dass Gottes Wille umgesetzt wird, das ist das, nach dem wir streben sollen. Sein Wille soll geschehen. Das ist das Vaterunser, kommt das ja auch vor. Und zwar in unserem Leben, ganz persönlich, sollen wir danach trachten, dass sein Wille geschieht. Und letztlich natürlich auch in der Zukunft. Es zieht sich hin bis in das tausendjährige Reich. Sein Reich dann hier ganz irdisch auf dieser Erde, wo er auch der König sein wird, der Friedefürst auf dem Thron Davids, wo er herrschen wird und wo das passieren wird, was hier nie passieren wird, wenn wir Menschen herrschen, und zwar es wird Frieden herrschen. Ja, es ist Utopie, wenn der Mensch meint, hier auf dieser Erde den Frieden schaffen zu können. Ja, es versuchen viele heutzutage. Ne? Es versuchen viele, die Welt zu retten, das Klima zu retten. Das ist eine Anmaßung, das können wir überhaupt nicht. Auch hier, Verantwortlichkeit, überhaupt keine Frage. Müll in den Wald hauen, das geht natürlich nicht. Ist auch richtig. Aber wir dürfen nicht meinen, wir könnten irgendwie die Welt retten. Oder wir können irgendwie dafür sorgen, dass die Erde sich ein bisschen länger dreht. Das steht nicht in unserer Vollmacht. Das ist wichtig. Das ist damit gemeint. Strebt nach dem Reich Gottes, strebt danach, dass Gottes Wille in eurem Leben geschehen soll, ganz persönlich. Und wenn das ist, wenn dieser Wunsch Vorrang hat in unserem Leben, auch noch vor den irdischen Dingen, wie die Arbeit, wie die Kleidung, wie das Essen, alles wichtige Dinge, ist gar keine Frage, arbeitslos zu sein ist nicht schön, viele wissen, wie das ist. Aber die Priorität ist entscheidend, wenn der Wunsch, trachtet zuerst, an erster Stelle steht, das Reich Gottes, dann wird Gott uns auch das hinzufügen, die lebensnotwendigen Dinge. Dann wird er uns durchbringen, dann wird er uns versorgen. Und Gott kann nicht lügen, hat es hier gesagt. Gehen jetzt weiter zu den letzten Versen. Vers 32, Fürchtet dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht. Dieses Wort, dieser Satz, Gottes fürchte dich nicht, das steht über dem Leben der Gläubigen. Jesus verschweigt trotzdem nicht, dass wir eine Minderheit sind als Christen. Er nennt es hier kleine Herde. An anderer Stelle spricht er vom schmalen Weg und von der engen Pforte. Also es werden wenige sein, die darauf gehen, heißt es. Kleine Herde, nicht große Schar, Mega-Church oder so. Nein, kleine Herde. Und umso weiter die Endzeit voranschreitet, umso mehr werden sich die Reihen auch lichten. Aber es hat auch was Gutes, weil dann die Echten zutage treten. Dennoch, auch wenn wir wenige sind, fürchte dich nicht. Wir dürfen uns freuen auf das Reich Gottes. Es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben, heißt es hier. Es gefällt Gott, er macht es gerne, er gibt uns gerne sein Reich. Auch das ewige Himmelreich dann mal. Das ist dann die allerletzte Erscheinungsform des Reiches Gottes. Nach dem tausendjährigen Reich, die Ewigkeit. Es hat ihm gefallen, euch da Anteil haben zu lassen. Das möchte er. Und dann noch Vers 33, ein etwas schwieriger Vers, gehört aber auch mit dazu. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Auch hier geht es natürlich nicht darum, dass uns Almosen, dass uns das Geben von Kollekte rettet, dass uns Geld in den Himmel bringt oder aus dem Fegefeuer bringt, wie es mal heißt, beim Tetzel damals, diese Werkgerechtigkeit, Ablasshandel oder irgendetwas, abgesehen davon, dass es gar kein Fegefeuer gibt, muss man mal dazu sagen. Das rettet uns nicht. Kein einziges Werk rettet uns oder bringt uns auch nur einen Millimeter weiter in Richtung Himmel. Auch hier kommt es darauf an, was ist die Reihenfolge. Die Bibel schließt Werke aber nicht aus. Aber erst die Errettung und dann die Werke. Und nicht erst die Werke und dann die Errettung. Also wir verdienen uns durch unsere Taten, durch unsere Werke nicht das Reich Gottes. Nein, wir haben es geschenkt bekommen. Und als Folge davon dienen wir ihm natürlich und tun auch gute Werke. Erstens Werke, zweitens Glaube ist falsch. Erstens Erlösung und Glaube, dann Werke. Das ist die richtige Reihenfolge. Und dann heißt es auch mal, dass die Werke kommen werden, ganz automatisch. Wenn wir in Christus sind, wenn wir in seinen Fußstapfen wandeln, dann löst Gott diese Werke selber aus, die er vor Grundlegung der Welt bereitet hat, heißt es mal. Also wir werden das automatisch tun. Wenn wir in der richtigen Herzenshaltung stehen, in der richtigen Haltung zu Gott, wird Gott diese Werke auslösen. Und wir sollen die von Gott anvertrauten Güter natürlich ins Reich Gottes investieren. Ich denke, auch das ist hier gemeint in diesem Vers, wo es heißt, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Investiert ins Reich Gottes. Hortet nicht. Das ist ja auch der Zusammenhang. Wir müssen ja immer den Zusammenhang sehen. Der Reiche Narr, der hat es gehortet. Im Speicher hat er es gesammelt und dann ist er gestorben. Es war sinnlos. Nein, nicht sinnlos horten, klug vorsorgen, ja, aber nicht sinnlos aufsparen, sondern einsetzen. Denn wir können nichts Materielles mit in den Himmel nehmen. Ins ewige Reich, da können wir kein Geld mitnehmen, da können wir keine Kleidung mitnehmen. Das ist nicht möglich. Und wir sollen bereit sein zur Wiederkunft Christi. Auch das kommt hier in diesem Satz indirekt zumindest mit vor. Also ein Schatz, der nicht vergeht. Immer bereit sein, dass wir abberufen werden können und dass wir dann dort sein werden, wo der Herr schon jetzt ist in seinem Reich. Der letzte Vers, Vers 34, ist auch ein bekannter Vers. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das kennen Menschen, die verliebt sind. Menschen, die ein Hobby haben, was sie lieben. Ja, was auch manchmal übertrieben ist, leider. Na, das muss man schon zugeben. Was uns wichtig ist, dort klebt unser Herz dran. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, was treibt dich um? Was bewegt dich? Was ist dir wichtig? Es ist wie bei einem Magnet. Hat Christus und der Himmel Priorität in meinem Leben, wird es uns in diese Richtung ziehen. Und hat die Welt Priorität in jene. Vielleicht können wir uns diesen Satz einprägen, wenn es darum geht, um das Reich Gottes, um das Sorgen, um das Zersorgen. Was ist uns wichtig? Was hat Priorität? Wo zieht es uns letztlich hin? Was treibt uns um? Dieses Bild des Magneten. Und das werdet ihr auch merken, wenn ihr gegen Sünde kämpft Und wir haben viele Gespräche auch in den letzten Monaten und Jahren geführt. Und ich bin da dankbar auch, dass es Geschwister gibt, mit denen ich da offen drüber reden kann, über ihre Probleme, über meine Sorgen. Dass es oft der falsche Ansatz ist, gegen Probleme, gegen Sünden zu kämpfen. Es ist nicht ganz falsch, wir sollten auch kämpfen. Aber der bessere Ansatz ist es, dass wir den Adler füttern. So hat es Eberhard Platte mal gesagt. Also nicht, dass man das, entschuldigt den Ausdruck, das Schwein füttert, das ich dann im Dreck wälzen kann. Ne? Oder dass man krampfhaft irgendwie versucht, da aus Problemen rauszukommen, sondern dass man sich viel mehr mit guten Dingen beschäftigt. Weil wenn man sich mit guten Dingen beschäftigt, wenn man sein Herz füllt mit dem Herrn Jesus, dann mit der Bibel, mit seinem Wort, mit guter Literatur auch, mit guten Büchern, Erbauungsliteratur, dann wird automatisch auch das eintreten, dass das andere kleiner wird. Also immer das, was man füttert, wird größer. Und das andere wird dann zum Krampf. Und ein guter, bekannter Bruder von mir, mit dem habe ich auch da mal drüber gesprochen und den Tipp hatte ich ja jetzt auch nicht von mir selber, den hatte ich auch mal durch den Eberhard Platte halt bekommen, in seiner Predigt füttert den Adler. Und der Bruder, der hat halt zu mir gesagt, ja, ich kämpfe hier die ganze Zeit und es gelingt mir mal mehr, mal weniger. Und dann habe ich ihm gesagt, versuch das doch mal so, dass du viel mehr dein Leben füllst mit guten Dingen. Gar nicht so gegen das Schlechte kämpfst, sondern viel mehr Gutes reinlässt und einfach dich gute Sachen liest, Gemeinde besuchst, mit Geschwistern sprichst, auch Leute besuchst, die vielleicht krank sind, das ist auch ganz wichtig. Und er hat gesagt, das hat er versucht und nach einer Woche hat er gemerkt, es geht viel einfacher. Wird trotzdem noch Probleme geben und werden trotzdem noch fallen. Aber diese Methode ist viel einfacher und auch biblisch, ganz biblisch. Sehen wir auch in den Lehrbriefen dann, den neuen Menschen anziehen. Ja klar, vorher den alten ausziehen, das alte lassen, das schlechte lassen, ist richtig. Aber noch wichtiger ist es dann, wirklich sich mit guten Dingen zu beschäftigen, sich mit ihm zu füllen, mit dem Herrn Jesus selber. Also nochmal, wenn die Welt Priorität hat, dann zieht uns das nach unten automatisch. Und wenn Christus Priorität hat, das ist wie ein Magnet, dann zieht es uns nach oben. Dem, welchen wir näher sind, dort zieht es uns auch hin. Dem, welchen wir näher sind, dort zieht es uns auch hin. Sind wir Jesus näher, zieht es uns eher zu ihm. Sind wir der Welt näher, eher zu ihr. Und noch ein letzter Satz dazu, bevor ich nochmal zusammenfassen werde, den Text heute. Lernen wir unseren Schatz wieder neu zu schätzen. Lernen wir unseren Schatz wieder neu zu schätzen. Ich möchte zusammenfassen. Jesus möchte, dass wir uns nicht unnötig sorgen. Dabei geht es nicht um kluge Vorsorge, sondern um ein ängstliches Zersorgen. Unser Leben ist mehr als die materiellen Grundbedürfnisse. Anhand der Raben und der Lilien zeigt der Herr Jesus auf, dass er diese so wunderbar versorgt. Wie viel mehr kümmert er sich dann um seine Kinder, also um uns? Gott weiß genau, was wir brauchen. Entscheidend ist, dass das Reich Gottes in unserem Leben Priorität hat. In dieses sollen wir alle unsere Kräfte investieren. Christus hat uns zugesagt, dass er uns dann auch den Rest dazugeben möchte. Sammeln wir uns also himmlische Schätze, dann wird es uns auch nicht in Richtung Welt, sondern in Richtung ewige Herrlichkeit ziehen. Amen. Ja, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus Christus, hab Dank für deine Zusage und hab Dank, dass es stimmt. Du hast gesagt, dass du, wenn wir dich an die erste Stelle unseres Lebens setzen, dass du uns dann alles dazugeben möchtest, dass du uns gerne dein Reich gibst, dass du uns auch das Notwendige gibst, was wir zum Leben brauchen, wie Nahrung oder Kleidung. Herr, du hast es versprochen und du kannst nicht lügen. Du setzt es um. Herr Jesus, vergib uns unseren Kleinglauben. Vergib, wo wir uns zersorgt haben. Herr, wir wollen es so tun, ja, wie wir es im Petrusbrief lesen, alle eure Sorge werft auf ihn. Es wirklich auch auf dich zu werfen, abzugeben an dich. Herr, schenke doch, dass wir in diesem Kampf des Glaubens, der unzweifelhaft tobt, dass wir uns dann viel mehr um dich drehen, dass wir uns um das Gute drehen, dass wir uns mit guten Dingen füllen und dass wir dann auch merken, wenn wir das tun, dann wirst du uns versorgen, dann wirst du uns durchbringen, auch in dieser Endzeit. Herr, du weißt, wie jeder Einzelne heute gekommen ist. Du weißt, welche Sorgen und Probleme ihn zerreiben, vielleicht auch zersorgen und ängstigen. Herr, schenke doch, dass er jetzt sofort anfängt, damit diese Sorgen bei dir abzugeben und sich einfach klar macht, du bist die Nummer eins. Du bist der Mittelpunkt seines Lebens. Und wenn das der Fall ist, dann wirst du Gnade geben. Amen.